Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, eine Rede ist eine Rede ist eine Rede. Da hat sich heute ganz viel geändert. Eine Rede ist keine Rede mehr. Es wird alles, wenn ich eine Rede halte irgendwo auf einem Wissensforum, hat meine Frau die schon gesehen, bevor ich zu Hause bin. Weil irgendjemand das Handy hochgehalten hat und hat mich mal gefilmt. Sagt sie, du warst aber witzig heute. Ich sage, woher weißt du das? Ja, ich habe dich schon gesehen. Das heißt, heute werden Reden direkt übertragen, also sie werden festgehalten, sie werden im Internet gesendet. Das heißt, eine Rede oder ein Vortrag im üblichen Sinne, wie das früher war, Menschen treffen sich in einem Raum, hören eine Rede zu, das ist vorbei. Das heißt, die Zeit ist deutlich schneller geworden. Ja? Wenn man Jugendliche hat, wie lange geben die so einem Internetvideo, wenn sie zugucken? 10 Sekunden? 20 Sekunden? Wenn das nicht losgeht, wird das abgeschaltet. Das hat keinen Sinn. Und wenn man heute Reden hält, muss man in einer ganz anderen Geschwindigkeit vorgehen. Damit meine ich nicht, man muss schneller sprechen. Damit meine ich, man muss einfach schneller an die Leute ran. Heute beginnen Reden nicht mehr, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich so zahlreich erschienen. Jetzt stehen die Ersten auf und gehen und sagen, mein Gott, das ist ja sterbenslangweilig. Was heißt denn zahlreich erschienen? Und wenn dann auch noch einer sagt, ich freue mich, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Aus welchem Raumschiff haben Sie den denn abgeworfen? Was heißt denn den Weg gefunden haben? Wir haben heute alle Navigationssysteme, die sagen uns sogar die Straßenseite. Und jetzt freut sich einer, dass ich den Weg gefunden habe. Was für ein Quatsch. Ja? Das sind alles Floskeln. Bevor ich anfange, bevor ich zum Ende komme, lassen Sie mich, ich darf vielleicht, ich möchte gerne. Das sind alles Angewohnheiten, die wir haben, weil wir den Engländern und Amerikanern zu lange zugehört haben. I'd like to tell you, I would like to. Nein, wir fangen heute an. Wenn einer sagt, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, lautet meine Frage, wenn du so gerne möchtest, warum tust du es nicht? Mach's doch. Und noch schlimmer ist, weil ich würde Sie gerne begrüßen. Ja, wenn er nur würde, dann begrüßt er ja gar nicht. Er würde ja nur begrüßen. Ja? Dann dieses, bevor ich anfange. Nein, eine Rede geht los, wenn sie losgeht und nicht etwas später. Wie endet jede PowerPoint-Präsentation? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da sollte man so drei faule Cherry-Tomaten zurecht haben, die man zur richtigen Zeit nach vorne donnert. Mein Gott. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kann man das nicht persönlich sagen? Kann man nicht sagen, Sie haben eine Stunde zugehört? Dankeschön. Sie haben sehr aufmerksam mir gefolgt. Vielen Dank. Muss man sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das heißt, eine Rede ist heute vielleicht sogar noch was Besonderes als früher. Wenn Sie mir vor 20 Jahren gesagt hätten, dass sich Menschen abends in Großstädten treffen, in Sälen, um für 59 Euro Eintritt einem Redner zuzuhören, hätte ich gesagt, Sie sind wahnsinnig. Was mache ich hier am Sonntagabend? Ich sehe keinen Tatort. Meine Frau sieht den Tatort. Ich hänge vom Computer und sehe mir TEDcom an. Ja, beim Tatort schafft man ungefähr 3 Filme. 4. TEDcom, TED.com, da spielt das Leben. Das ist spannender als jeder Krimi. Die besten Wissenschaftler der Welt reden über ihre Themen. Und sie reden darüber maximal 18 Minuten. Und da muss man schon gut sein, sein Thema in 18 Minuten zu kriegen. Es gibt einen berühmten Ausspruch von Bernard Shaw, den hat man gebeten zu reden. Hat er gesagt, wie lange denn? Sagt er, wenn ich 3 Stunden Zeit habe, kann ich sofort anfangen. Wenn ich 5 Minuten Zeit habe, geben Sie mir 2 Tage der Vorbereitung. Es ist viel schwerer, in 18 Minuten zu sprechen, als in 3 Stunden. Aber wenn man das in den 18 Minuten hinkriegt, guckt die ganze Welt zu. Ja? So jemand wie Amy Cuddy, die über Körpersprache spricht, 3,5 Millionen Klicks für 18 Minuten. Das heißt, ich kann eine Karriere starten über ein gutes TED-Video. Wenn das gut ist, wenn das jeder guckt, wird ihr sagen, das ist aber ein geiles Video. Kann ich darüber eine Karriere starten. Das ist ganz einfach. Alleine, ohne groß was zu machen. Aber dazu muss die Rede zünden, dazu muss man reden können. So, und jetzt ist die Frage, wie lernt man das? Ich sage Ihnen, das lernt man überhaupt nicht, das macht man einfach. Man kommt nach vorne und redet. Da ist nichts bei zu können. Das Einzige, was man braucht, ist Mut. Das braucht man. Mut braucht man. Weil es nicht so einfach, hier vorne zu stehen. Aber man muss keine bestimmte Fähigkeit erlernen. Man muss nichts Bestimmtes wissen. Ja? Unter uns gesagt, die Autoren, die hier auf der Messe lesen, die sollten vielleicht ein bisschen Leseunterricht nehmen. Ja? Weil was ich heute hier so gehört habe, mein Gott, da wird jede Pause gelesen und man wird wahnsinnig, weil jedes Komma gesprochen wird. Mein Gott. Lesen hat aufgehört in der 11. Klasse. 11. Klasse haben wir gelesen. Der Lehrer hat gesagt, langsam, laut und deutlich, alles in Ordnung. Da hat das aufgehört. Sprechen ist deswegen für viele so schwierig, weil sie vorher den Umweg übers Schriftliche gehen. Das heißt, wir schreiben etwas und dieses Geschriebene tragen wir jetzt vor. Und das ist tatsächlich schwierig. Hier einfach zu reden wäre überhaupt kein Problem. Aber wenn ich etwas Geschriebenes in eine Rede umtransformiere, dann wird es kompliziert. Ich zeige Ihnen, was da so alles passiert. Ganz viele Menschen haben eine Melodie in den Sätzen, die dort überhaupt nicht hingehört. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier auf der Leipziger Buchmesse. Mein Name, da ist so eine Wellenbewegung drin. Wisst ihr, was ich meine? Das lernt man im Volkshochschul-Rhetorikkurs, 4 Abende, 40 Euro. Ja? Und was ist da das Schlimmste, was man tun kann? Monoton reden. Also rede ich nicht mehr monoton. Ist genauso monoton wie vorher. Ja? Wenn ich ein Seminar habe für Lehrer und da ist eine Grundschullehrerin dabei, die finde ich. Da kam der König und die Königin vor das Große. Sag ich, wie reden Sie denn? Ja, sagt sie, meinen Kindern gefällt das. Ja, ich sage, weil sie keine Alternative haben. Ja? Was für ein Quatsch. Ja? Oder rufen Sie irgendeine beliebige Hotline an. Wenn Sie eine Firma haben, rufen Sie bei jeder. Hier ist das Versicherungsbüro XY, mein Name ist Rossier. Was kann ich? Da wird gesungen. Weil Menschen beigebracht bekommen, mach die Sätze interessant. Anstatt einfach melde dich. Nein, ich mache so eine Wellenbewegung dran. Oder nehmen wir Uli Meier von Akte 2017. Der macht alle paar Worte eine Pause, die dort überhaupt nicht hingehört. Dazu betont er das letzte Wort. Das ist immer so dynamisch. Warum macht er das? Was könnte das für einen Sinn haben? Die Antwort ist einfach. Er braucht Zeit darüber nachzudenken, wie es denn weitergeht. Ja? Diese Pausen machen wir nicht. Sky Dumont ist ein wunderbarer Schauspieler. Wenn der die Apothekenrundschau spricht, da wird dem Profi ganz schlecht. Wir wollen, dass sie gesund bleiben. Sagen Sie immer zu Ihrem Liebling, ich möchte, dass du gesund bleibst. Dann sagt sie, hallo, alles in Ordnung? Du möchtest, dass ich gesund bleibe. Heute ein Beitrag über Diabetes. Wer spricht denn so? Kein Mensch. Aber wenn wir lesen, machen wir plötzlich ganz komische Dinge, weil der Lehrer gesagt hat, beim Komma gehen wir mit der Stimme rauf. Und nein, Käse. Ja, die Kommas sind entstanden, dass die Mönche in die Bibel ein Zeichen gemacht haben, damit man weiß, was gemeint ist. Das war eine Hilfe zum Lesen. Das war keine Vorschrift. Das war eine Hilfe zum Verstehen. Kommas werden nicht gesprochen. Ja, und wenn ich das letzte Wort betone, habe ich Zeit darüber nachzudenken, wie es denn weitergeht. Ich kann das letzte Wort auch dehnen. Das ist eine gute Möglichkeit, Zeit zu gewinnen. Ich kann das letzte Wort auch abtrennen, liebe Vereinskollegen, mein lieber Rudi. Ich darf euch herzlich grüßen zu unserer heutigen Jahreshauptversammlung. Ich denke nicht über das nächste Wort nach, sondern über den Satz danach. Ganz einfach. Ich verschaffe mir Zeit. Ich gewinne Zeit. Und das ist das Problem. Ja? Und bei Uli Meier ist das Problem, dass sein Teleprompter falsch eingestellt ist. Ja, der hat immer nur 2 Worte in einer Zeile und deswegen klingt das immer ein bisschen abgehakt. Ja? Oder nehmen wir Ranga Yogeshwar, der betont so viele Worte pro Satz, dass ich mir nach ganz kurzer Zeit vorkomme, als sei ich ein bisschen bekloppt. Ja? So reden Lehrer. Der Lehrer kommt nach Hause und sagt zu seiner Frau, Liebling, wenn du einkaufen gehst, bringe bitte Schafskäse mit, Tomaten. Das sagt die Frau, ja, Schafskäse und Tomaten. Kannst du jetzt mal diesen Oberlehrerton sein lassen? Aber Liebling, ich hab's doch gut gemeint. Nein, du hast es nicht gut gemeint, du hast mir das Gefühl gegeben, als wäre ich blöd. Fingen 2 Frauen in meinem Seminar mal furchtbar an zu lachen. Da sage ich, warum lachen sie so? Die haben gesagt, Rossier, das ist genau die Art, wie wir unseren Männern gerade erklärt haben, wie sie sich verhalten sollen, wenn wir 2 Tage nicht da sind. Das Essen für Samstag ist im Kühlschrank. Da steht Samstag dran. Das Essen für Sonntag ist in der Tiefkühltruhe, aber nicht links, sondern rechts. Das ist doch klar, dass so ein Mann nichts unternimmt, wenn es einen Wasserrohrbruch gibt, weil dafür hat er keine Anweisungen. Schatz, das hättest du mir sagen müssen. Hast du aufgeschrieben, Blumen gießen? Hast du nicht aufgeschrieben, kann ich nichts dafür, dass sie vertrocknet sind. Das heißt, können wir ahnen, dass jemand, der einen Vortrag hält, deswegen so viele Worte betont, weil er Zeit braucht, darüber nachzudenken, wie es weitergeht? Das ist anstrengend. Und es darf nicht anstrengend sein, wenn jemand was erzählt. Der muss ganz normal reden. Ja? Ganz einfach. Oder Sportkommentatoren, die betonen immer Präpositionen. Fragen Sie mich nicht, warum. Ja, die sagen, in Köln, gegen Bayern, mit Podolski. Das muss in Köln gegen Bayern. Oder nicht in. Wir stehen auf dem Marienplatz neben Herrn Dr. Sohn, mit einem Mikrofon vor Hugen. So redet doch keiner. Ja? Oder wenn wir mal einen kleinen Test machen, wenn wir mal jemand von Ihnen bitten, sich mal kurz vorzustellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten sich kurz vorstellen. Dann werden Sie mit 99%iger Wahrscheinlichkeit was ganz Komisches machen. Sie werden das in einem einzigen Satz mit ganz vielen Kommas tun. Ja, hallo, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Rossier. Ich komme aus Gräfelfingen, das ist ein Vorort von München. Ich bin Sprechtrainer. Ich bin heute auf der Leipziger Buchmesse. Ich habe ein Buch geschrieben, wie meine Rede anfängt, im Beck Verlag. Das geht noch ein bisschen so weiter. Ja? Oder wenn Sie eine kurze Begrüßung, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, das geht immer nach oben. Warum tun wir das? Wieder ganz einfaches Prinzip. Wir sind immer ein Häppchen weiter. Wir überlegen immer, was kommt als nächstes. Und es hört sich komisch an. Und es sollte sich nicht komisch anhören. Ja? Ob Sie gut reden oder schlecht reden, gibt es ein ganz einfaches Kriterium. Tanzen Ihre Sätze oder marschieren Ihre Sätze. Wenn es so klingt, ist es sterbenslangweilig. 428, 13, 544, 56, 754, 9. Das kann man ertragen, aber das wird nie gut. Wenn die Sätze tanzen, ist gut. 418, 23, 544, 56, 53, 18, 49, 23, 17, 84, 19, 3. Jetzt macht's Spaß. Und das ist so einfach. Man muss sich nur einmal dran machen. So, und ich habe dieses kleine Büchlein geschrieben, kostet keine 7 Euro, 6,90 Euro, 100 Möglichkeiten, wie man eine Rede anfängt. Jetzt werden Sie sagen, ist doch klar, wie man eine Rede anfängt. Man sagt erstmal herzlich willkommen. Nein, sagt man nicht. Man legt los. Man kann immer noch herzlich willkommen sagen, wie man heißt und dass man sich freut, dass alle den Weg gefunden haben. Aber erst geht's mal los. Sie werden keinen TED-Com-Film finden, wo derjenige die Leute lange begrüßt. Die legen los, die fangen an, die machen irgendwas. Und was sie da machen, das ist verhältnismäßig egal. Solange ich die Aufmerksamkeit bekomme, ist alles okay. Ich sage Ihnen meine drei wichtigsten Anfänge. Ich fange ganz oft an mit einem persönlichen Gedanken. Das heißt, wenn Sie nervös sind, wenn Sie aufgeregt sind bei einer Rede, bei einem Vortrag, bei einer Ansprache, wenn Sie das sagen, was gerade im Kopf ist, wenn Sie das sagen, was Ihnen gerade durch den Kopf geht, dann ist das das Allerbeste. Meine Damen und Herren, ich bin irgendwie total stolz, hier zu sein. Das ist meine erste Buchmesse und schon heute Morgen in der Straßenbahn war es ein solcher Stress, weil die Menschen kamen nicht mehr rein in die Straßenbahn. Ich stand da in meiner Ecke und freute mich, dass ich drin bin. Da dachte ich, mein Gott, das scheint in Leipzig aber ein Riesenereignis zu sein. Mit so einer Geschichte anzufangen, die ich selber erlebt habe am Morgen, ist ganz einfach, eine Rede zu beginnen. Und ich kann direkt den Kontakt zu meinen Zuschauern aufbauen. Das heißt, ein persönlicher Gedanke ist mir ganz wichtig. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, wenn ich eine Rede anfange, ich stelle einen Kontakt her zu den Menschen, die da sitzen oder stehen oder mir zuhören. Das heißt, die wollen, dass das, was ich sage, nicht austauschbar ist. Ich freue mich, dass sie so zahlreich erschienen sind, kann ich jeden Tag sagen. Aber eine Geschichte über die Leipziger Buchmesse kann ich eben nur auf der Leipziger Buchmesse sagen. Deswegen ist mein Anfang immer ein ganz individueller Anfang. Das heißt, ich gucke irgendetwas, was zum Ort und zur Zeit passt. Wenn Deutschland gestern Fußball-Weltmeister geworden ist, wenn Herr Trump wieder was Dummes gesagt hat, dann sind das meine Anfänge für die Rede, die ich habe. Dann taste ich mich darüber vor, weil ich möchte nicht, dass die Leute denken, ach, das hängt ja überall. Nein, ich gehe durch die Stadt, ich sehe mich um. Ja? Und ich sage am besten was Nettes über die Stadt. Ich war in Weimar, einen Vortrag gehalten und der vor mir hatte einen Beamer. Und jetzt hat der Hausmeister den Beamer weggeräumt, aber das Kabel lief in den Boden und da war eine Marmorplatte, wo so eine Gummikappe drauf war, wo das Kabel rauskam. Und ich sehe auf diese Marmorplatte mit der Gummikappe und denke, da werde ich gleich drüber fallen, todsicher. In dem Moment kommt der Hausmeister, nimmt diese Platte mit der Gummikappe hoch, tauscht sie gegen eine andere Platte auf und sagt, nicht, dass noch jemand drüber fällt. Damit habe ich angefangen. Da habe ich gesagt, wissen Sie, dass Weimar jetzt doppelt so schön ist mit so einem Hausmeister? Ja, der Hausmeister freut sich, die Weimarer freuen sich und ich freue mich. Das heißt, eine Geschichte, die ich hier direkt erlebe, die hier direkt passiert, ist immer ein wunderbarer Anfang für eine Rede. So, und das Dritte, was ich dauernd benutze, ist, ich lerne das abholen. Ich gucke, was die Leute denken. Wenn sie wissen, was die, die unten sitzen, denken, ist das, wenn die denken, das hat aber gut rausgekriegt, genau das habe ich gedacht. Ja, ich habe einen Vortrag für Schulleiter, 130 Schulleiter. Ich sage, meine Herren, Sie müssen keine Angst haben. Wir machen jetzt kein PowerPoint. Leichter Applaus. Und Sie müssen auch keine bunten Zettel an Pinnwände heften. Donnernder Applaus. Ja? Da hatten die Angst vor, dass die jetzt Metaplankarten an Metaplanwände. Wenn ich das ahne, ja, ist das eine wunderbare Brücke. Ich habe in Weiden in der Oberpfalz 600 Schüler. Sage ich, meine Herren, Wir haben ein riesiges Problem heute. Sie sitzen nicht freiwillig hier. Lachen die sich kaputt und sagen, ja genau, hat er recht. Wenn ich ahne, was die denken, ja, wenn ein Meeting am Freitagnachmittag stattfindet, was auch immer, ich versuche, einen konkreten Kontakt herzustellen zu denen, die ich da habe. Ich gebe Ihnen vielleicht noch ein paar internationale Beispiele, die Sie im Internet alle ansehen können, um zu sehen, was für verrückte Sachen Menschen machen. Es gibt einen Wissenschaftler im Internet, der spricht über Entscheidungen, der ist Barry Schwartz. Und machen wir mal eine kleine Abstimmung. Was glauben Sie, wo ist die Säuglingssterblichkeit höher? In Aserbaidschan oder in der Türkei? Denken Sie einen Moment nach, ich lasse Sie gleich abstimmen. Säuglingssterblichkeit Aserbaidschan oder Türkei? Also, wer ist der Meinung, dass die Säuglingssterblichkeit in der Türkei höher ist? Hand hoch. Wer ist der Meinung, dass die Säuglingssterblichkeit in Aserbaidschan höher ist? Hand hoch. So, das macht er mit 10 Fragen. Und er sagt, er, wissen Sie, wie viel Sie richtig haben? 32%. Wissen Sie, wie viele Schimpansen richtig haben? 48%. Das heißt, sie sind deutlich schlechter als jeder Schimpanse. Woran liegt das? Die meisten von Ihnen haben nicht mal eine Ahnung, wo Aserbaidschan liegt, aber sie zeigen auf. Verstehen Sie, das ist unser Problem. Ich frage, was ist, und sie sagen, ach, keine Ahnung von der Säuglingssterblichkeit in Aserbaidschan oder Türkei, aber aufzeigen, das ist unser Problem. Das heißt, die Amerikaner nennen das Show, Don't Tell. Ich habe gerade mit Ihnen etwas gemacht, was Ihnen zeigt, was ich meine und was Ihnen das nicht nur einfach vorstellt. Und das ist etwas ganz anderes. Das heißt, wenn Sie eine Möglichkeit haben, erfahrbar zu machen, was Sie sagen, und das gilt für alles, was Sie sagen, ja? Ich habe in Amerika auf der amerikanischen Convention, ich bin Vizepräsident des Deutschen Rednerverbandes und wir haben dadurch immer auch Treffen in Amerika, wo wir den Amerikanern zugucken. Da spricht einer davon, dass das Öffnen eines Geschäftes wie eine Achterbahnfahrt ist. Sie ahnen, was wir sehen. Der Raum wird dunkel, noch 8, noch 7, noch 6 und dann sehen wir einen Rollercoaster. Und dann sehen wir eine Frau auf diesem Rollercoaster, die schreit um ihr Leben. Und das geht einem durch Mark und Bein. Und dann hält er diesen Vortrag. Und am Ende des Vortrags sehen wir die gleiche Achterbahn. Und da sitzt eine 70-Jährige drauf und die lacht sich kaputt. Und wieder geht es durch Mark und Bein. Show, don't tell. Zeig mir das. Vorträge beginnen heute nicht wieder mit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vorträge beginnen mit 13% plus im letzten Jahr. Darauf können wir uns was einbilden, meine Damen und Herren. Dafür haben wir hart gekämpft und ich freue mich, dass wir heute gekommen sind, um das zu feiern. Und jetzt können Sie immer noch sagen, herzlich willkommen. Aber damit fange ich nicht an. Ich fange schon gar nicht an mit irgendwelchen Floskeln. Ich fange schon gar nicht an mit irgendwelchen Bullshit-Bingo für Redner, wo jeder denkt, kannst du mal einen Zahn zulegen? Das ist ja furchtbar. Ja, man bringt Menschen immer so Tricks bei. Ja? Thema Körpersprache. Körpersprache ist total in. Alle sprechen von Körpersprache. Glauben Sie mir, es gibt bisher keinen einzigen wissenschaftlichen Nachweis, dass irgendetwas von dieser Körpersprache belegt ist. Ja? Also, wenn Männer die Hand in der Hosentasche haben, das ist nicht ideal. Wissen Sie, was deutlich schlimmer ist? Wenn die Hand so zur Hosentasche zuckt, aber nicht reingeht, weil irgendjemand sagt, dann nicht die Hand in die Hosentasche. Ja? Da sitzen die Mädels im Zuschauerraum und sagen, oh, guck mal, der war im Rhetorikkurs. Ja? Oder kennen Sie das, wenn Männer die Hände so in Gürtelhöhe haben? Da habe ich Männer mit 7-stelligem Jahresgehalt, haben die Hände in Gürtelhöhe. Sag ich, was machen Sie denn da? Ja, ich halte die Hände im neutralen Bereich. Sag ich, was für ein neutraler Bereich? Ja, aber Roski, das ist doch der negative Bereich, das ist der neutral. Ich sage, Menschen haben keinen neutralen Bereich. Ich bin ausgebildeter Schauspieler. Kein Schauspieler glaubt an einen neutralen Bereich. Sagen Sie, Mario Adolf hätte einen neutralen Bereich, der zeigt Ihnen einen Vogel. Das gibt es nicht. Wenn ich sage, Schatzi, ich liebe dich, ist nicht negativ. Und wenn ich sage, du Arschloch, ist nicht positiv. Trotzdem halten die alle die Hände in Gürtelhöhe. Merken Sie, was da falsch läuft? Kommen Sie nach vorne und reden. Ganz einfach. Ja? Und wenn Sie ein bisschen Anregung brauchen, wie gesagt, 6,90 €, 144 kleine Seiten, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis kann man nicht finden. Und der Untertitel von dem Buch lautet, 100 Reden, 100 Anfänge für 1000 eigene Ideen. Das Buch soll Sie nur anregen, anzufangen, wie Sie anfangen möchten. Meine Frau liest das Buch und sagt, jetzt habe ich meinen Anfang. Ich sage, was machst du denn? Sagt sie, du hast die Möglichkeit, mach doch etwas, was du anfängst. Und meine Frau hat einen Montagekongress eröffnet, den sie selber organisiert hat. Und dann hat sie das Programm vom letzten Jahr genommen, ist auf die Bühne gegangen und hat das, ohne ein Wort zu sagen, hat sie das Programm vom letzten Jahr einfach zerrissen. In 6 Teile oder 8 Teile. Und dann hat sie gesagt, wisst ihr, was ich gerade tue? Ich zerreiße das Programm vom letzten Jahr. Wisst ihr, warum? Weil das Programm vom letzten Jahr ist heute schon so alt, dass sie alle nicht mehr gekommen wären. Das geht im Moment im Bereich der Montage so schnell, wir kommen nicht mehr hinterher. Und sie hat eine Metapher gefunden, sie hat ein Bild gefunden, mit dem sie anfängt. Und diese Bilder, die bleiben eindrücklich in Erinnerung. Ja? Es werden in Zukunft, es werden Wellen auf uns zukommen, von denen wir noch gar nichts ahnen. Ich habe in Amerika schon den ersten Avatar gesehen. Ja? Mike Rayburn geht auf die Bühne, schnippt mit dem Finger und dann haben wir nochmal Mike Rayburn. Er sagt, was machst du denn da? Sagt, ich bin dein Avatar. Sie sagt, was machst du jetzt? Wir sind zusammen auf der Bühne. Sagt er, wie ist das Leben als Avatar? Sagt er, auch nicht anders als Mike Rayburn. Sagt er, irgendwelche Besonderheiten? Ja, sagt der Avatar, ich kann verschwinden. Er klickt es wieder weg. Klickt er sich wieder hin, die beiden haben zwei Gitarren und fangen an, Bohemian Rhapsody von Queen im Duett mit zwei Gitarren zu spielen. Das vergessen sie im Leben nie mehr wieder. Ja? Und sie haben nach 3-4 Minuten vergessen, wer ist Mike Rayburn und wer ist der Avatar. Ja? Es werden Dinge passieren, die ahnen wir noch gar nicht. PowerPoint war nicht gestern. PowerPoint ist die Vorstufe zu dem, was auf uns zukommt. Ja? Geben Sie bei YouTube mal Jeremy Gutsche ein. Der macht aus PowerPoint eine Multimedia-Vision, die sich wegbeamt. Der hat nicht eine Projektion, der hat 25 Projektionen. Und die sind genau getimed auf das, was er sagt. Wenn Frank Schätzing eine Lesung macht, das ist ein Multimedia-Spektakel. Das ist keine Lesung mehr. Also heute jemand, der am Tisch sitzt und einfach einen Text schlecht vorliest, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Dazu gibt es zu viele Möglichkeiten. Dazu gibt es zu viel, was wir tun können, um das gesprochene Wort spannend und interessant zu machen. Weil eines ist ganz wichtig. Man muss begreifen, dass die Worte, die wir sagen, für so einen Vortrag oder eine Rede nicht unbedingt das Entscheidende sind. Entscheidend ist, dass diese Worte einen Subtext haben, einen Unterton, eine zweite Ebene. Und diese zweite Ebene zeichnet jemand aus, der frei spricht. Und das ist was anderes als auswendig lernen. Weil wenn Sie einen Text vorlesen oder wenn Sie einen Text auswendig lernen, dann werden Sie diese Untertöne oder diese Melodien nie hinkriegen. Ich zeige Ihnen kurz, wie ein Schauspieler das macht. Also wenn ein Schauspieler den Satz hätte, möchten Sie einen Kaffee? Jetzt muss er versuchen, diesem Satz einen Unterton zu geben. Das kann er jetzt machen, indem er sich die Situation vorstellt. Also was weiß ich, wir sitzen bei Ihnen im Büro, wir haben uns wunderbar unterhalten und Sie haben völlig vergessen, mir was anzubieten. Dann fällt Ihnen das plötzlich ein und sagen, möchten Sie einen Kaffee? Das ist einfach. Das heißt, wenn ich mir die Situation vorstelle, kann ich immer in der vorgestellten Situation den Satz sagen. Ein Autor, der liest oder ein Redner, kann sich darauf nicht verlassen. Der muss eine kleine Technik anwenden und die Technik ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ganz einfach nachzumachen. Ein Schauspieler nimmt einen anderen Satz, klaut sich von dem anderen Satz den Unterton und packt den Unterton unter den Satz, den er sagt. Also, mir ist so langweilig. Von dem Satz nehme ich mir den Unterton. Mir ist so langweilig. Und jetzt packe ich diesen Unterton unter den Satz, den ich sage. Mir ist so langweilig. Möchten Sie einen Kaffee? Jetzt hören Sie zwei Dinge. Möchten Sie einen Kaffee? Und mir ist so langweilig. Ich bin so schrecklich nervös. Möchten Sie einen Kaffee? Oh, Sie sehen aber gut aus. Möchten Sie einen Kaffee? Oh, ich habe so Magenschmerzen. Möchten Sie einen Kaffee? Es sind immer zwei Sätze. Ja? Ein Schauspieler ist in der Lage, ein einfaches Ja in 5 Minuten in 150 verschiedenen Variationen zu machen. Ja, 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 ja. Ich mache das 20 Minuten lang. Ja? Und das Interessante ist, man kann das Ja auch wie ein Nein machen. Ja? Also wenn ich mit meiner Frau auf dem Sofa sitze und ich sage, Schatz, hier möchtest du eine Decke? Dann sagt sie ja, sagt sie nein. Dann gehe ich und hole die Decke und sie sagt Dankeschön. Ja, das soll man kapieren. Also sie sagt, nein, ich will keine Decke, freut sich aber, wenn ich sie bringe. Das soll man mal kapieren. Schatzi, hast du was? Nein. Wenn sie jetzt sagen, na, dann ist ja gut, dann haben sie verloren. Ja. Das heißt, wir drücken das meiste, was wir sagen, in dem Unterton, in dem Sublevel auf, in dem, was Watzlawick den Unterton nennt. So, und wenn wir den beim freien Sprechen vergessen, wenn wir den bei Vorträgen, bei Lesungen vergessen, haben wir eben nur die Hälfte der Kommunikationsspur. Ja? Wenn ich sage ja, meint das nein. Wenn ich sage ja, meint das nein. Wenn ich sage ja, meint das nein. So, und ein Schauspieler hat noch ein größeres Problem. Wenn jetzt zwei Schauspieler miteinander spielen, dann müssen die ihre Töne aufeinander abstimmen. Also nehmen wir an, wir hätten einen Kommissar und dieser Kommissar ist sehr energiegeladen. Dann muss der auf einen Zeugen treffen, der eher ein bisschen lätschert ist. Wo waren Sie gestern? Wo war ich gestern? Ich möchte wissen, wo Sie gewesen sind. Im Wald? Das gibt eine super Szene, weil die beiden sich schön reiben. Das geht auch umgekehrt. Wo waren Sie gestern? Wo war ich gestern? Wo war ich gestern? Ich möchte wissen, wo Sie gewesen sind. Im Wald werde ich gewesen sein. Das Einzige, was nicht geht, ist, wo waren Sie gestern? Im Wald? Verstehen Sie, das zieht sich. Eine Rede, die aus einem Ton besteht, einer Geschwindigkeit besteht, eine Rede, die sich wie eine Linie dahin zieht, das wird immer sterbenslangweilig. So, und das können Sie von außen angehen. Sie können sagen, also pass mal auf, ich schreibe einen Text, dann mache ich die Untertöne. Wenn Menschen mit dem Teleprompter arbeiten, dann mache ich denen die Regieanweisungen zwischen die Zeilen, damit jede Zeile anders klingt. Also ein schlechtes Beispiel wäre eine typische Radio-Rundfunk-Werbung, die ein bisschen schlecht gemacht ist. Sigmelein Pausdorf, das unmögliche Möbelhaus mit den vielen Sonderangeboten. Das kann man nicht aushalten. Das hat ein billiges Studio gemacht. Die haben keine Ahnung, wie man den Sätzen Untertöne gibt. Wenn das im Fernsehen läuft, heißt das Sigmelein Pausdorf, das unmögliche Möbelhaus mit den vielen Sonderangeboten. Jetzt verdammt günstig. Das heißt, jeder Satz braucht eine eigene sprachliche Qualität. Und ich sage, wenn man frei spricht, kommt das von alleine. Wenn man Sätze vorbereitet, nicht. Da hat man die ganze Arbeit. Und zum Freisprechen ist es in meinen Augen ganz wichtig, dass man keine Sätze vorbereitet, sondern Themen vorbereitet. Ich spreche als erstes, ich begrüße die Leute. In meinem Redekonzept steht, begrüße die Leute. So, und wenn ich jetzt noch eine Geschichte habe für den Anfang, irgendetwas, was mir passiert ist, was ich gesehen habe, irgendwas, was mir aufgefallen ist, dann greife ich diese Geschichte auf und erzähle die Geschichte. Ich bin in Deggendorf in der Stadthalle, ich spreche über Kommunikation und ich komme in die Toilette, da gibt es eine Personaltoilette, da steht fett Personaltoilette dran und da gibt es drei normale Toiletten. Da habe ich gedacht, guck mal, ob das so anders aussieht. In jeder Männertoilette war die Personaltoilette, habe ich mich bei den Mädels erkundigt, die haben auch eine Personaltoilette. Sie sprechen über Kommunikation. Da habe ich gesagt, meine Damen und Herren, was bedeutet für Sie Personaltoilette? Da fingen die alle an schon zu lachen, weil sie haben das ja alle gesehen. Ich sage, Personaltoilette übersetzt bedeutet, da gehe ich drauf, weil da ist es sauberer. Oder? Das heißt, wenn ich lese Personaltoilette, heißt das, da gehen weniger Menschen drauf. Also das, was das Schild soll, nämlich geh da bitte nicht hin, ist genau das Gegenteil. Ich gehe da hin, weil das ist sauberer. Das ist Kommunikation. Ja? Ich sitze in Hannover in der Straßenbahn und sage, wissen Sie, in Hannover ist es ein bisschen komisch, da weiß man nicht genau, in welche Richtung. Also da wird an jeder Haltestelle gesagt, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich meine, eine Straßenbahn hat eine linke und eine rechte Seite, oder? Ja, und das machen die dann auch noch in Englisch. Das Dumme ist, man kommt an der falschen Seite gar nicht raus. Verstehen Sie? Geht gar nicht. Das heißt, für den einen im Jahr, der an der falschen Seite raus will, müssen sich Millionen Menschen jeden Morgen an jeder Haltestelle Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist so blöd, ja? Das ist Deutsch. Am Flughafen in Hannover hängt eine Sixt-Reklame. Da leckt einer einen Teller ab und darunter steht, da will wohl jemand Cabrio-Wetter. Ich bin überzeugt, kein Spanier, kein Italiener, kein Franzose versteht das. Ja? Wir wissen, liest deinen Teller auf, mach den Teller sauber, dann gibt's schönes Wetter. Ein Ausländer kann das nicht kapieren. Das heißt, Sixt rechnet damit, dass ich das nicht verstehe. Die Verkehrsbetriebe in Hannover rechnen damit, dass ich das verstehe. Ja? Ich schneide sowas aus. Ich habe gestern im Internet gefunden, da stand Damen-BH. Ja, also ich meine, Damen-BH habe ich gleich ausgeschnitten. Ein Damen-BH, ist sehr interessant. Ja? Wo war ich gestern? In Bremen. Gebackener Kuchen. Ich sammle sowas wie Briefmarken, wenn man Menschen für dumm verkauft. Also, in den ersten paar Sekunden entscheide ich, wenn Sie vor eine Gruppe treten, ob ich Lust habe, ob ich Interesse habe an Ihnen oder nicht. Und es lohnt sich, über diese ersten Minuten mal nachzudenken. Und glauben Sie nicht Ihrem Deutschlehrer, der sagt, sag mal erstmal deinen Namen, dann sag, wie alt du bist, dann sag, nein, das war Dunnemals, das war 60er Jahre. Das machen wir heute nicht mehr so. Wir leben in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und deswegen, wenn Sie lernen wollen, wie meine Rede anfängt, ich sitze da hinten und signiere auch 6,90 Euro, 144 Seiten. Da ist der erste Schritt mal getan, eine richtig gute Rede zu halten. Dankeschön.
Ja.
Ja.
Kann man mich hören?
Ja.
Das reicht für die ganze Messehalle, ja. So? Gut.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.